VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da sind. Mein Name ist Yvonne Oelpenich und ich freue mich ganz herzlich, Sie hier auf der Leipziger Buchmesse auch im Namen von 26 und bei unserem heutigen Vortrag hier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute das Thema ein Buch schreiben, Verlagslektoren geben Rat. Aber bevor wir anfangen, vielleicht noch kurz zwei Sätze zu 26 für diejenigen unter Ihnen, die uns noch nicht kennen. Und zwar 26 ist eine Kooperation der Verlagsgruppe Random House und Books on Demand. Und uns gibt es mittlerweile ein knappes halbes Jahr. Sie haben bei uns volle Entscheidungsfreiheit, was die Veröffentlichung Ihres Buches angeht. Sie können wählen zwischen einer E-Book oder einer Printveröffentlichung oder auch beidem, wenn Sie das möchten. Außerdem sind Sie natürlich nicht auf sich alleine gestellt. Sie können auch natürlich jederzeit bei unserem Kundenservice anrufen und unterstützen Sie bei der Veröffentlichung Ihres Buches. Das Besondere bei 26 ist allerdings die Verlagsanbindung. Also die Lektoren der Verlagsgruppe Random House haben natürlich die Veröffentlichung bei 26 immer im Blick und sind natürlich auch auf neuen Autorentalenten. Außerdem sind sie Teil der 26 Jury, die gemeinsam mit Experten aus Marketing, Vertrieb und Presse Autoren auswählen bzw. nominieren für spezielle Verlagsservices, die Autoren kostenlos zur Verfügung stehen. Das kann zum Beispiel der Dreh eines Buchtrailers sein oder die Teilnahme an einem Autorencoaching. Das sind quasi exklusive Services, die Ihnen als 26-Autor kostenlos zur Verfügung gestellt werden, falls Sie dafür nominiert werden von der Jury. Aber wir sind ja heute da, um von einem Verlagslektor ein paar Tipps zu bekommen. Und zwar habe ich Sebastian Pierling Ihnen mitgebracht, der Lektor für Fantasy und Science Fiction im Heine Verlag ist. Und er hat auch das Magazin diezukunft.de mit ins Leben gerufen, für das er auch selber schreibt. Und er wird Ihnen heute erzählen, wie Sie Ihre Romanfiguren so richtig in die Bredouille bringen und vor allen Dingen, warum das so wichtig ist. Viel Spaß.
Dankeschön. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sebastian Pierling. Ich bin Lektor im Heine Verlag und ich gehe jetzt mal ganz dreist davon aus, dass Sie alle einen Romanmanuskript in der Schublade haben, an dem Sie fleißig werkeln. Und wenn es heißt, ein Buch schreiben, dann habe ich jetzt ehrlicherweise in den folgenden 20 Minuten überhaupt nicht genügend Zeit, um Ihnen alle Geheimnisse, wie man einen Roman entwickelt, aufzublättern. Daher also habe ich mir einfach eins rausgepickt und über das ich heute sprechen möchte, und zwar Konflikte. Eigentlich wollen wir als Erzähler natürlich, dass es all unseren Figuren gut geht und dass es natürlich ein schönes Ende gibt. Nein, gute Geschichten, und das wissen wir eigentlich alle, wenn wir lesen und Bücher lieben, leben von guten Konflikten. Und nochmal ein bisschen schärfer formuliert als in Richtung, wenn wir selber schreiben und Geschichten entwickeln. Unsere Hauptfiguren, unsere Protagonisten sind, glaube ich, letztlich nur so stark wie die Kräfte, die wir ihnen entgegenstellen. Darum soll es heute gehen. Und zwar möchte ich das ganze Thema mal unter so vier Aspekten anschauen. Zum einen wollen wir mal einen Blick drauf werfen, was ist es eigentlich, ein guter Konflikt? Also im Sinne von, welche Arten von Konflikten nützen mir eigentlich für meine Geschichte, um die Erzählung voranzubringen? Dann, das nennt sich hier so mystisch, die Kluft der Entscheidung, da kommen wir dann gleich noch dazu. Da möchte ich kurz drüber sprechen, wie ich Konflikte eigentlich in Szenen einbauen kann und wie ich Figuren und Szenen durch solche Art von Konflikten voranbringen und weiterentwickeln kann. Wir schauen darauf, was ist eigentlich ein Konflikt, welche Arten und Ebenen von Konflikten gibt es und wie kann man das alles in größere Plotstrukturen für meinen Gesamtroman, für die gesamte Geschichte einbauen? Wie hängt das alles zusammen? Gut, genug der Vorrede. Was ist eigentlich ein guter Konflikt? Bei Konflikt denken wir immer gut gegen böse, richtig gegen falsch. Wenn wir aber ganz genau hinschauen, dann sind diese Entscheidungen oder diese Konflikte eigentlich immer die langweiligsten. A muss ich für oder B gegen entscheiden. Die wirklichen Konflikte, wenn wir mal so auf unser eigenes Leben schauen, die sind meistens ein kleines bisschen komplexer. Nehmen wir mal zum Beispiel Frodo aus Herrn der Ringe. Sein Konflikt war ja jetzt nicht, soll ich Mittelerde retten? Ja, nein, vielleicht. Sondern es ging um ein bisschen mehr. Und er musste letztlich eine Wahl treffen, wo ihn beide Seiten etwas gekostet hätten. Und wir merken schon, wenn wir eine dritte Komponente mit ins Spiel bringen und Konflikte nicht als einfach nur gut oder böse aufbauen, sondern letztendlich eher als so eine Art Dreiecksbeziehung auffassen, also A muss ich nicht nur für oder gegen B, sondern gleichzeitig auch für oder gegen C entscheiden, dann haben wir auf einmal ein viel komplexeres Beziehungsnetz, was auch immer B und C sein mag. Das können, was weiß ich, zwei Frauen im Leben von Jochen. Und Jochen muss sich jetzt entscheiden, heiratet er Jenny oder erschießt er Jacqueline? Oder kommt er mit beiden durch? Wahrscheinlich nicht. Und mit wem hat er dann am meisten Problem? Mit Jennys Ex-Freund oder mit Jacquelines Schwiegervater? Und dann womöglich, und Sie sehen das, kann man auch noch zwischen diesen Entscheidungspolen auch noch eine Art von Beziehung aufbauen. Das heißt, was weiß ich, Jenny und Jacqueline sind beste Freundin forever. Und das Ganze wird dadurch sofort um mehrere Ebenen komplexer, als wenn es einfach nur darum geht, soll Jochen heiraten oder nicht. Worauf ich hinaus will, ist, wirkliche Konflikte sind immer ein Dilemma. Und was ist ein Dilemma? Ein Dilemma ist, wenn ich mich zwischen zwei völlig unvereinbaren Sachen entscheiden muss. Ich kann nicht irgendwie beides machen. Also Frodo kann nicht vor seinem Kamin sitzen, Pfeifchen rauchen und Sam das Ding mit dem Ring erledigen lassen. Aber die andere Option, er macht mal eben den Ring kaputt und dann geht er wieder nach Hause und macht den 5-Uhr-Tee, das funktioniert auch nicht. Also es ist letztendlich eine Entscheidung, die für beide Seiten die Hauptfigur etwas kosten muss. Und ich habe das hier die Wahl des geringeren Übels genannt, so sind wir Menschen. Wir Menschen sind, behaupte ich jetzt einfach mal, alle keine Helden. Also Frodo ist nicht losgezogen nach Mordor, wer geht mir nach? Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie alle Tolkien mehr oder weniger kennen oder so. Sondern eigentlich war sein ganzer Handlungsantrieb, okay, wenn es denn unbedingt sein muss, aber nur bis hier. Na gut, noch bis da. Na gut, noch bis da. Und mit diesen zwei Dynamiken können wir eine Figur wunderbar in die allerschönsten Konflikte reinschicken und dann sehen, was sie macht und schauen, wie wir daraus sozusagen Szenen entwickeln können. Warum sollte eine Figur überhaupt irgendwas tun? Warum sollte Person X, unsere Hauptfigur, überhaupt morgens aufstehen? Der einfache Grund, weil sie etwas will. Was auch immer das ist. Entweder unsere Hauptfigur will etwas oder sie fürchtet etwas. Aber auf jeden Fall ist da ein Bezugspunkt. Und natürlich ist eine positive Ausrichtung, etwas, was sie will, sehr viel stärker, als wenn man einfach nur sie vor etwas davonscheucht. So, dieser Wille, dieses ich will dahin, ich möchte das, das treibt unsere Figur im Letzten an. Und also geht sie los. Was weiß ich, steht auf oder macht dies oder das. Und in diese erste Entscheidung, in diesen ersten Schritt auf den Weg, bringt sie ihre Erwartungen mit, auch Ängste und Wünsche, die alle mit diesem numinosen Objekt der Begierde zu tun haben. Und das finden wir schon in den ältesten Geschichten. Gilgamesch sagt sich, hey, lass uns die Götter umbringen. Zack, und schon geht er los. Das wird dann alles ein bisschen komplexer, aber wir haben auf jeden Fall einen aufgespannten Bogen dadurch. Ihm entgegenwirken natürlich sofort, ich habe das hier genannt, antagonistische Kräfte. Also es müssen nicht immer Bösewichter mit überdimensionierten Schnurrbart sein, sondern das kann alles Mögliche sein, was der Hauptfigur entgegenwirkt. Sie gerät in andere Konflikte oder der erste Schritt führt sie schon in den Lebensbereich von einer anderen Figur. Und da geht was ganz anderes los und daraus ergibt sich schon etwas. Dann nehmen wir mal ein weiteres Beispiel, Sherlock Holmes. Ich meine jetzt den aus der Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Er ist ein Meisterdetektiv. Was will Sherlock Holmes? Natürlich den Mordfall lösen. Aber er ist auch gelangweilt. Also möchte er eine möglichst spannende Suche, die ihn herausfordert. Aber in Wirklichkeit ist Sherlock Holmes vor allen Dingen eins, er ist eitel. Also möchte er, dass die Suche, das Finden und vor allen Dingen auch sein Gegner ihm ebenbürtig sind. So, mit diesem Gefühl, mit diesen Erwartungen, mit diesen Wünschen zieht er also los. Er und Watson haben die Figur mehr oder weniger dingfest gemacht, den Mörder, und gehen jetzt dahin in das Haus des Täters, den sie dort vermuten, und hoffen, ihn zu stellen und dann dingfest zu machen. Sie kommen da an und erleben eine leichte Überraschung, denn der Täter, eine Die, erwartet sie schon, und zwar nackt. Wie das? Was nun? So, schon sind wir im wunderschönsten Konflikt in Sherlock Holmes drin, in der Szene, und es ist auch wunderbar köstlich zu sehen, wie Watson daneben steht und ebenfalls dadurch buxiert wird. Und wir merken, auf einmal wird ihm etwas entgegengeworfen, was seine Erwartungen an den Ausgang dieser Szene, wie er sich das ausgemalt hat, völlig übertrifft oder verändert. Das ist das, was ich diese Kluft der Entscheidungen genannt habe. Eine Figur geht in eine Szene hinein mit bestimmten Erwartungen, und in unserem normalen Leben trifft es zu 70-80%, passt es schon. Wir rufen Jochen an und sagen, du, kannst du mir die Telefonnummer von Jenny geben? Und er sagt, ja klar, kein Problem. In der Geschichte ist das alles sehr viel komprimierter, und da wollen wir das nicht. Da wollen wir, dass die Figur überrascht wird. Es muss nicht immer die Katastrophe sein, aber zum Beispiel könnte Jochens Kumpel ins Telefon brüllen, sag mal, spinnst du, warum kommst du mir jetzt mit Jenny wieder an, oder was weiß ich. Also die Reaktion, die die Figur in der Szene erfährt, ist meistens anders, stärker, unerwartet. Und das ergibt natürlich sofort ein Gefälle, denn jetzt ist die Figur herausgefordert, irgendwie darauf zu reagieren. Sie will immer noch X. Und jetzt muss sie aber, jetzt hat sie den ersten bequemen Schritt des geringsten Übels gemacht, und jetzt muss sie den zweiten Schritt gehen, und der kostet sie wesentlich mehr Risiko. Und diese Mechanik, dass eine Figur durch unerwartete Begegnungen und durch immer risikoreichere Entscheidungen vorangetrieben wird, das ist die letztliche dramaturgische Kraft von Konflikten. Dadurch schaffen wir es, dass eine Figur nicht mehr dieselbe ist, dass sie am Ende der Geschichte nicht wieder zurück kann, sondern, und auch dass Szenen sich komplett wandeln können. Und genau. Diese Art von Konflikt, die kann sich natürlich jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielen. Wir haben also unsere Hauptfigur, und diese Figur ist eingebettet in unsere Welt. So, und woraus besteht jetzt so eine Hauptfigur? Ich habe jetzt mal hier so eine Art Zwiebel von oben gemacht. Es fängt außen an, die Figur ist natürlich in irgendeiner Art von Gesellschaft drin. Sie interagiert mit ihrer Umwelt, Institutionen und so weiter. Und natürlich kann sie schon mit dieser Umwelt in Konflikte treten. Das ist dann so ein Mann gegen das System, diese Art von Story. Das ist jetzt hier mal so als außerpersönliche Konflikte genannt, weil es um wesentlich mehr geht als nur um XY hat meinen Ring gestohlen oder was. Eine Schicht weiter innen liegt das persönliche Beziehungsnetz der Figur. Die Familie, Freunde, Geliebte, Frau, Kind, Tochter, Stichwort Ödipus, hier warten wundervolle Konflikte, in die man seine Figuren stürzen kann. Und noch weiter drin gibt es natürlich die Konflikte, die die Figur mit sich selber haben kann. Also mit ihrem Körper, mit ihren Gedanken und Ideen oder Ideen, mit denen sie konfrontiert wird, mit ihren Gefühlen. Und letzten Endes haben wir so eine Art mehrschichtiges Modell, wo auf unterschiedlichsten Ebenen eine Figur in sozusagen Konflikte gestürzt werden kann, und tief in ihr drin ist aber immer noch ihr innerstes Selbst. Und das ist jetzt aus dramaturgischer Sicht gesprochen das, was sie will. Ihr innerstes Selbst ist das, was angezogen wird von dem, was sie letztlich will. Meistens wissen die das gar nicht, die Figuren. Und behaupten, sie gehen nach A und haben aber die ganze Zeit so eine Art Seitenströmung, die sie nach B zieht. Und schon allein das, daraus lässt sich eine wunderbare Geschichte entwickeln, wie sozusagen die Figur überhaupt zu der Erkenntnis gelangt, was sie wirklich will. Und dazu muss sie nämlich durch all diese Schichten durch. Gute Szenen können all diese Ebenen bedienen. Da kommt in einem Konflikt oder in einer Szenenwendung kommen letztendlich all diese Schichten auf einmal zum Tragen. Ein gutes Beispiel ist eine der Anfangsszenen in Matrix. Neo, unser kleiner, biederer, aber doch ein bisschen revolutionärer Hacker, sitzt in seiner Stube und kriegt eine geheimnisvolle Botschaft. Endlich sprechen seine Idole zu ihm. Und er weiß nicht genau, von wem diese Botschaft kommt, aber sie sagt, folge dem weißen Kaninchen. Und kurz darauf klingelt es an der Tür. Seine Kumpels stehen vor der Tür und sagen, hey, willst du mit einer Party? Und er hat keinen Bock. Er will nicht. Und im letzten Moment dreht sich die eine Schönheit lasziv zur Seite und auf einmal wird das Tattoo eines weißen Hasens sichtbar. Und jetzt steht Neo vor der Entscheidung. Was tut er jetzt? Und diese Entscheidung betrifft all diese Schichten, die ich eben genannt habe. Sie betrifft seine Gefühle und Gedanken. Denn auf einmal erhält er hier eine Antwort oder ein weiteres Puzzlestück, was seinen Horizont seines Denkens komplett übersteigt. Wieso passt das zusammen? Wieso sprechen die auf diese Weise zu mir, wer auch immer die sind? Dann seine Person. Wer sind diese Freunde? Kann ich denen vertrauen? Was für ein Spiel spielen die eigentlich? Und natürlich die außerpersönliche Ebene, das System. Was ist überhaupt noch wirklich? Was ist die Matrix? Und daraus resultiert, dass diese Szene eigentlich eine sehr, sehr starke Eingangsszene ist, weil sie auf allen drei Ebenen die Hauptfigur mitnimmt und auf diesen Weg schickt zu dem, was sie eigentlich will. Wenn wir das jetzt in einem größeren Maßstab anschauen, dann können wir natürlich aus dieser Art von Konflikten und Szenen letztendlich alle möglichen Arten von Geschichten bauen. Und es gibt natürlich 100 Millionen von Strickmustern. Also ich spreche von Unterhaltungsliteratur. Mit Kunst und Lyrik hat das nur am Rande zu tun, aber auch da blitzen natürlich all diese Elemente mit auf, als Toolbox sozusagen. Und jetzt habe ich mal so eine Art Dreieck aufgemalt, welche Arten von Plotstrukturen es im Großen und Ganzen gibt. Das ist also so eine Art Spektrum, aber das sehen wir gleich. Die klassische Story, die klassische Heldenreise zeichnet sich durch Kausalität aus. A ergibt B und so führt eins zum anderen und so wird die Geschichte vorangebracht. Es steuert auf ein geschlossenes Ende zu, dann ist die Story fertig und es gibt eine Auflösung. Lineare Zeit, also da wird nicht viel hin und her gesprungen, sondern die Figur entwickelt sich relativ übersichtlich von einem wahrnehmbaren Anfang zu einem wahrnehmbaren Ende. Es ist ein äußerer Konflikt. Also wir befinden uns nicht im Gehirn von John Malkovich, sondern es ist meistens etwas, was von außen an die Figur herantritt und sie auch nach außen hin herausfordert. Wir haben oft eine oder nur sehr wenige Hauptfiguren. Die Realität, durch die sie sich bewegt, ist relativ konsistent. Also man weiß, in dem John Wayne-Film sind keine Aliens. So, das ist relativ klar. Und wir haben einen aktiven Protagonisten, also er sitzt nicht zu Hause und lässt die Welt über sich hereinprasseln, sondern er geht los. So, all das lässt sich natürlich mehr oder weniger auch brechen. Damit landen wir bei einer Art minimalistischen Struktur, die mit offenem Ende arbeitet, wo wir oft auch eher innere Konflikte haben, in die wir mit hineingezogen werden. Meistens sind auch mehrere Protagonisten unterwegs. Es ist kein eindeutig erkennbarer Held und Anti-Held, sondern es ist eher so eine Art Protagonisten-Netzwerk, was dann in den Raum gestellt wird. Oder, das sind alles Möglichkeiten, es ist jetzt keine To-Do-List sozusagen. Wir haben auch eher passive Protagonisten. Also mit anderen Worten, Dinge passieren ihm. Ich habe immer so eine Handvoll Beispiele daneben gestellt. Also das ist jetzt... Aber wenn Sie sich das genauer anschauen, also Traumnovelle ist natürlich für einen inneren Konflikt ein wunderbares Beispiel und gleichzeitig aber sowas wie Fight Club oder auch, Der Zauberberg, da changiert es natürlich. Also das sind jetzt nicht klar voneinander getrennte Schächtelchen. Antistruktur, da muss ich jetzt eigentlich nur sagen Monty Python und dann wissen Sie alle ungefähr, was mit einer Plotstruktur gemeint ist, die quasi sich im Dreck um all das schert, was in den anderen beiden passiert und die trotzdem funktioniert. Das ist natürlich das Wichtige daran. Das ist jetzt alles sehr viel. Ich kann leider gerade nicht so auf das alles im Detail eingehen. Nur so als quasi Eckpunkte, dass Sie merken, all diese Figuren sind in eine große Struktur eingebettet. Und sie können sich aus all diesen Arten von Konflikten und auch Strukturelementen bedienen. Und das ist ja das Schöne am Roman, dass eine bestimmte Szene oder die bestimmte Stimme eines Erzählers kann eher eine minimalistische Szene sein und bei der anderen Figur kracht's gewaltig oder wie auch immer. Letzten Endes werden wir sehen, dass also all diese Elemente beim Schreiben und natürlich beim Entwickeln unserer Geschichte eng zusammenhängen. Die Art der Konflikte, in die ich meine Figur stelle und wie ich die Figur konstruiere oder sozusagen sich entwickeln lasse, führt natürlich zu einer ganz bestimmten Art von Gesamtstruktur des Romans. Und gleichzeitig beeinflusst diese Gesamtstruktur meiner Erzählung wieder, welche Arten von Konflikten wahrscheinlich ich ihnen entgegenwerfen werde. Das war's im Prinzip schon. Das ist jetzt nur ein winzig kleiner Ausschnitt von Möglichkeiten, sozusagen Werkzeugen des Erzählens, wie man Konflikte in seine Geschichte reinbringen will. Und ich habe Ihnen mal 3 Leseempfehlungen mitgebracht. Alles, was Sie jetzt gehört haben, habe ich im Prinzip aus dem mittleren Buch Robert McKee's Story geklaut. Ist gar nicht von mir. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist mega praktisch, es ist sehr hands-on, wenn man wirklich schreiben will. Es ist jetzt nicht so ein akademisches Romantheorie-Buch. Also daraus habe ich sehr viel gezogen. Eine weitere Empfehlung, Stephen King, er schreibt darüber, wie er zum Schreiben gekommen ist und er schreibt darüber, wie er damit lebt, dass er schreibt. Das ist ein grandioses Buch, er ist sowieso ein grandioser Erzähler, ein grandioser Anekdotenerzähler. Da kriegt man so einen Geschmack dafür, was es heißt, eigentlich Romanautor zu sein. Und man kriegt auf jeden Fall Lust. Und das Rechte ist von meiner absoluten Lieblingsautorin, Ursula Le Guin, eine feministische Science-Fiction-Autorin aus den 70ern und 80ern. Sie lebt immer noch und ist immer noch großartig. Und sie hat eine Art Schreibanleitung geschrieben. Das ist mehr oder weniger so eine Art Creative Writing-Kurs in einem Buch. Das können Sie alleine machen, das können Sie auch als Team machen und sich als Gruppe aufbauen. Das ist sehr gut. Darin kann man lernen, zum Beispiel, wie finde ich meine eigene Stimme? Wie lerne ich, mit Sprache zu spielen? Wie kriege ich einen Rhythmus in die Sätze und in einen Absatz und in ein Buch? Also das ist wirklich von einer großen Erzählerin wirklich ein ganz tolles Buch. Das wären meine Empfehlungen. Und jetzt bin ich auch schon am Schluss. Wenn Sie Fragen haben oder noch mehr wissen wollen oder auch noch mehr wissen wollen, wie Sie das, was Sie schreiben, an den Mann bringen möchten, lade ich Sie ein. Ich stehe noch ungefähr eine halbe Stunde drüben im 26-Stand und für Ihre Fragen zur Verfügung und lade Sie natürlich ein, sich auch das Angebot anzuschauen. Vielen Dank.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.